Es gibt so Dinge, die verfolgen einen als Gläubiger, solange man lebt. Und da kehrt ein Thema dazu, das immer wieder intervallmäßig in meinem Leben hochgekommen ist und das auch immer wieder eine Rolle spielt und das auch immer wieder, habe ich festgestellt, sehr schnell versandet, wenn man da nicht dran bleibt. Und das ist die Frage nach dem Wille Gottes. Als ich ein junger Gläubiger war, 1974, und zum Glaube kam, da war es so, die Gläubiger haben sich fast schon krankhaft um diese Frage gedreht. Im Lauf der Zeit merkst du dann auch mit dem Fortschreiten dieser antichristlichen Zeitströmung, auch der Endzeit, siehst du einfach, wie diese Frage auch bei Gläubigen immer mehr aus dem Blickpunkt verschwindet. Und es wird viel gestritten, viel diskutiert, aber so die ernsthafte Frage, und ich möchte jetzt mal ganz bewusst sagen, existenziell, das heißt verbunden mit Konsequenzen, die jedes Risiko bereit ist einzugehen, wenn es darum geht, der Wille Gottes, diese Frage kommt eigentlich eher nicht. Und ich möchte uns ein paar Bibelstellen dazu lesen, um die Problematik etwas aufzuzeigen. In 1. Johannes 2, Vers 17 sagt die Heilige Schrift, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jetzt stellt hier der Apostel gegenüber und sagt praktisch, das, was die Welt prägt, was sie ausmacht, Augenlust, Fleischeslust, hochfertiges Leben, hat man früher übersetzt, Hochmut des Lebens, einfach hohe Dinge. Er sagt ganz klar, das ist das Wesen der Welt. Und er zeigt da auf und sagt, das vergeht, das verschwindet, es hat keinen Bestand, das ist sinnlos, sondern nur wer der Wille Gottes tut, der bleibt. Und heute kannst du, weil du auch in Sachzwängen drin bist, heute kannst du oft das gar nicht mehr verwirklichen, du musst ein bestimmtes Niveau aufrechterhalten, dass du in dieser Welt überhaupt normal leben kannst. Und ich habe festgestellt, wegen dem Kampf dieser Dinge geht bei vielen Leuten die Frage nach dem Wille Gottes einfach vorbei. Ich sage gar nicht, dass das böse ist. Ich sage auch nicht, dass es lau ist. Sondern es ist oft eine Tragik. Es ist tragisch, dass oft auch bei Gläubigen diese Frage einfach verdrängt wird vom Alltagskampf. Und natürlich, das ist mir auch klar, je weiter die Endzeit fortschreitet, je schlimmer die Zustände werden, je weiter dieser antichristliche Geist, der heute in dieser Welt als, ich sage es mal, landläufige Meinung, als Zeitgeist hier herrscht, je weiter der fortschreitet, je mehr wird der Kampf zunehmen. Und die Gefahr ist eben, dass man dann der Wille Gottes einfach sagt, ja, ist ja okay, aber. Und wenn die Bibel sagt, nur das, was der Wille Gottes ist, bleibt, dann ist das schon sehr bedenklich, wenn man hier ausweicht. Auch Hebräer 10, 36, das ist für mich ein zentraler Punkt, sagt, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Aber wenn ich jetzt die Stelle ganz ernst und sachlich für mich als Gläubiger analysiere, dann muss ich feststellen, dass die Bibel sagt, ich brauche ein bestimmtes standhaftes Ausharren. Das heißt, ich muss eine bestimmte Haltung einnehmen. Das ist dieses griechische Wort Hypomone, wo ja unter anderem auch meint, unten bleiben, das heißt nicht aufbegehren. Das heißt einfach ihre Haltung der Hingabe, auch Dinge über sich ergehen zu lassen. Das sagt er praktisch, mit so einer Haltung praktisch musst du an den Wille Gottes rangehen. Mit dieser Haltung, so ist zumindest die Schlussfolgerung, mit dieser Haltung wirst du auch den Wille Gottes tun. Und sagt, nur dann wirst du die Verheißungen erlangen. Das heißt, wenn ich wirklich das Evangelium und auch die Erlösung in ihrer Fülle ausleben möchte, dann muss ich bestimmte Haltungen einnehmen und diese Haltungen müssen eine Wirkung haben auf das, was die Bibel als den Wille Gottes bezeichnet. Das heißt, da muss etwas passieren. Da kann es gerade nicht sein, dass das vorbeigeht. Ansonsten wird Folgendes passieren. Und ich sage nur mal ausdrücklich, ich sage nicht, dass das die Lauen sind, oft erwischt es gerade nicht die Lauen, dass dann dieser Hochmut des Lebens, diese Augen, dieses Fleischeslust, dann beginnt die Gläubiger aufzufressen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil sie es andere nicht tun. Und im Reich Gottes ist es immer so, da wo du Leerräume lässt, stößt in der Regel immer die Finsternis und nie Gott rein, weil Gott immer freiwillig, er lässt mich es freiwillig tun. Und ich kenne das aus den Kämpfen mit der Pfingstbewegung, immer wenn du Luft lässt, stößt die andere Seite, kommt der Sauerteig. Und von daher ist das natürlich schon dramatisch, was hier die Bibel sagt. Sie sagt praktisch, du musst standhaft ausharren. Davor sagt sie, gib nicht auf, wirf deine Zuversicht nicht fort, weil oder Freimut, weil man kann hier verzweifeln. Wenn man sieht, wenn man letztendlich normal lebt, normal kämpft, geht man unter. Ich leugne das nicht. Sondern die Bibel sagt ganz klar, du musst jetzt eine bestimmte ausharrende Haltung einnehmen, dass du in dieser Haltung der Wille Gottes tust und dann werden sich die ganze Verheißung erschließen. Dann kommt auch die Hilfe, dann kommt die Besserung, dann kommt der Sieg, dann kommt der Durchbruch. Ich bin tief überzeugt, dass vieles, nicht alles, aber vieles von dem Elend, das sich auch bei Gläubigen abspielt, hier die Wurzel hat. Harald hat uns ja schon gesagt, da mit der norwegischen, mit dem Drama, gell, und da spielt halt der Wille Gottes eine Rolle. Wenn jetzt die Leute wüssten, ich sage es einfach einmal ganz normal, wenn jetzt die landläufigen Leute wüssten, dass ganz klar geschrieben steht, du sollst nicht töten und dass ein wiedergeborener Gläubiger lieber sich töten lässt, siehe die Geschichte der Täufer, als dass er tötet, dann wäre das kein Thema, dass solche Tendenzen, wo man jetzt sagt, das sind die Bibelgläubigen Gläubige, das stimmt ja nicht. Jemand, der sowas tut, kann kein Gläubiger sein, das ist ein Gottloser. Das muss man einfach sehen. Und da siehst du halt, wenn auch die Leute wüssten, was der Wille Gottes ist, wenn die auch, jetzt spanne ich einmal den Bogen weiter, wenn die auch aufgrund unseres Lebens und unseres Zeugnisses wüssten, was der Wille Gottes ist, dann wäre auch viel klarer auch der Welt gegenüber und dann wären saubere Verhältnisse. Von daher spielt der Wille Gottes aus meiner Sicht eine ungeheure Rolle. Matthäus 7, 21, da geht der Herr Jesus auch nochmals hin und sagt es sehr deutlich, indem er einfach sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen Gottes meines Vaters tut. Ich zeige es nachher auf, da geht es um die Errettung. Man kann nur gerettet werden, wenn man den Weg geht, den der Wille Gottes weist. Wenn man den Weg geht, wie Gott sagt, wie er einen Menschen retten will. Und auf alle anderen Wege wird man nicht gerettet. Da geht man verloren. Das kann nur so fromm sein, nur so religiös. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Gefahr ist halt, und das sehe ich, Johannes 16, Vers 2. Jetzt kommen wir zu einem tragischen Kapitel. Wir haben gestern bei der Jugend ein Stück unbekannte Kirchengeschichte durchgemacht. Und es ist mir eigentlich wieder neu bewusst geworden, wie böse das ist. Johannes 16, Vers 2, da sagt die Bibel, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Steht im Griechischen Gottesdienst. Das heißt, man muss aufpassen. Es ist ein Kampf um den Wille Gottes. Und da ist natürlich der Teufel, der ein großes Interesse hat, dass man gar nicht nach dem Wille Gottes fragt. Das ist schon mal der erste Punkt. Oder er lügt die Leute an. Er betrügt sie und verblendet sie, vor allem auch religiöse Leute. Ich sage jetzt nicht die Gläubigen, sondern religiöse Leute. Aber auch bei Gläubigen kommt oft so eine Verblendung zustande, dass sie dann glauben, wenn sie jemanden tötet, dass sie Gott einen Gefallen tun. Angefangen hat mit dem Ding der Augustinus, der ganz klar erklärt hat, man soll Gewalt anwenden. Und es ist dann in der Kirchengeschichte von den Leuten, die auf dieser Schiene gingen, immer wieder passiert. Es ist beim Puritaner passiert, dass einer der Männer hingegangen ist mit dem Messer, undenkbar, zum Beispiel in Kreisen, die bibeltreu sind, und sticht einen Gouverneur nieder und sagt, nicht, dass ich etwas gegen dich habe, aber du bist ein Feind des Evangeliums. Man muss es einfach einmal sehen. Natürlich sind das Extreme, da hat es dann 100.000 andere, die gut laufen. Das will ich auch nicht leugnen. Aber es ist einfach so, man muss das nüchtern sachlich sehen. Die religiöse Verblendung kann zu furchtbaren Dingen führen. Und man glaubt dann, man tut den Wille Gottes. Wisst ihr, die katholische Kirche, als sie die Gläubiger verbrannt hat in der Inquisition, die haben ihren Leuten, wenn die zum Beispiel ein Holzscheit gebracht haben, um jemanden auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, dann haben sie dem einen vollkommenen Ablass gewährt. Das muss ich mir vorstellen. Das ist vollkommen unfassbar. Und dann haben sie noch aus voller Brust Lieder gesungen, die selbst in unseren Liederbüchern drin sind. Also es ist unfassbar, was hier passiert. Darum ist der Kampf um den Wille Gottes ist ungeheuer wichtig. Und gleich zu sagen, das ist der Wille Gottes und da drauf zu gehen, das ist eine ungeheuer gefährliche Sache. Und die kann auch auf der anderen Seite schief gehen. Wie viel habe ich Leute gesehen, die andere Gläubige darf ich es mal hart sagen, psychisch zerrüttet haben, wegen bestimmter Lehrfragen, die biblisch nicht haltbar waren. Und wenn du die gefragt hast, das ist der Wille Gottes. Wisst ihr, von daher ist der Wille Gottes, das ist kein billiges Thema. Das ist ein Thema, das einen ungeheuren Wert bei Gott hat, das aber ungeheuer gefährlich ist. Und es gibt eine Bibelstelle, die das Ganze in eine Richtung lenkt. Und ich denke, wenn man das begreift als Mensch, dann hat man schon sehr, sehr viel vom Wille Gottes begriffen. Epheser 5, Vers 15 bis 17. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt oder akribisch wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Da sagt er jetzt etwas, er sagt praktisch, seid verständig, was der Wille Gottes ist, indem er die Tage richtig beurteilt, das ist ja in unserer heutigen Zeit ganz wichtig zu sagen, was ist denn das für eine Zeit, um dann letztendlich das zu tun, was er hier sagt, nämlich mit Weisheit und mit Sorgfalt zu wandeln. Und wenn ich den Wille Gottes ganz konzentriert auf mein Leben, auf meinen Wandel anwende und einmal nicht auf Dritte, sondern zuerst einmal auf mich, auf meinen persönlichen Wandel, dann kriegen wir hier eine ganz andere Dimension. Dann kriegen wir plötzlich, nähern wir uns zum Zentrum, was Gott gemeint hat. Sein Wille betrifft nämlich zuerst einmal mich persönlich. Ja, und da muss man jetzt einfach beginnen, das ernst zu nehmen. Wisst ihr, im Vater unser steht, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Also genauso, das, was Gott will, soll hier realisiert werden. Ja, wir hatten gestern in der Kirchengeschichte einen Mann, das ist ein Nebenflügel der Kirchengeschichte. Oft hörst du das in den Büchern, sind es zwei Zeilen oder manchmal ist es einmal eine Viertelseite, aber da wird nicht drüber geredet. Wir haben den Petrus Waldus angesehen. Also ich sage es ganz ehrlich, wo ich das Leben des Petrus Waldus mir vorher nochmals intensiv angesehen habe, war ich schockiert. Ich sage müssen, wie kann das geschehen, dass ein Mensch, der an und für sich eher, ich sage es einmal so, hinterhältig war. Er war ein Betrüger, er war ein Banker, der hat Darlehen gegeben, hat die Leute betrogen. Und der ist aufgrund, nachdem Gott in seinem Herzen gearbeitet hat, ist er in sich gegangen. Und dann hat er sich die Bibel, das Neue Testament, in Landessprache besorgt. Da hat der Priester Geld zahlt, dass sie es übersetzen. Und dann sind die hingegangen und haben das gelesen. Und das hat es bei diesem Petrus Waldus, weil er überzeugt war, dass es der Wille Gottes ist. So eine radikale Reaktion ausgelöst. Ich habe mich dann selber gefragt, warst du früher nicht auch so, dass solche Erkenntnisse bei dir so eine radikale Haltung ausgelöst haben? Da kommt ja die Frage, bist du jetzt inzwischen gereift, nicht mehr kindlich, überschäumend oder ist da was kaputt gegangen? Dass es so eine Reaktion nicht mehr auslöst, habe mich schon ernstlich gefragt. Der ist dann hingegangen, hat sein Vermögen seiner Frau gegeben, das, was sie braucht hat, um zu leben, auch seine Kinder. Dann ist er hingegangen, hat angefangen als Wanderprediger und hat vor Bettelei gelebt. Da kann man jetzt streiten, ob das richtig war. Auf jeden Fall ist er als Wanderprediger umhergezogen und hat noch, bevor er das getan hat, hat er einen öffentlichen Auftritt geliefert, hat sein Geld in den Dreck geschmissen und er hat in Lyon gewohnt und das war damals ein Riesenskandal. Aber der Mann hat dann auch, als hart auf hart ging, hat er die Entscheidung gefällt aufgrund der Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, hat sich dann verfolgen lassen. Er ging in den Untergrund, gell? Und seine Leute sind dann teilweise später vor allem auch ganz schön unter Druck gekommen. Also die Frage ist, was bewirkt das bei mir persönlich? Ist der Wille Gottes was, das ich ernst nehme, wo ich sage, ich bin sogar bereit, wenn es der Wille Gottes ist, notfalls zu sterben? Oder lebe ich einfach so, wie diese Welt lebt? Ich bin einfach bürgerlich, christlich, bin anständig, bin wiedergeborener Gläubiger, aber so die letzte Ebene, die letzte Konsequenz, die ist mir nicht so angenehm. Markus 3,35, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der Jesus sagt, die wahren Gläubige sind die, die den Willen Gottes tun, nicht redet drüber. Und in Johannes 5, Vers 30, auch zentraler Punkt, Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Selbst der Jesus hat als Mensch der Wille des Vaters gesucht und getan. Wisst ihr, das ist halt die Frage, warum ist das Thema des Willens Gottes für uns so kein Thema? Wisst ihr, wenn ich jetzt behaupte, dass das kein Thema ist, das ist ganz einfach. Ich hole euch die Zeitungen, die ich ein Jahr lang bekommen habe, und ich kriege Papier ohne Ende. Ich habe jetzt angefangen, mich gegen Papier zu wehren, was gar nicht so einfach ist. Wenn du das alles kriegst, und das elektronische Papier ist nur schlimmer, was da kommt, wisst ihr. Wenn ich das lese, dann stelle ich fest, da ist das Thema Wille Gottes kein Thema. Ja, warum denn nicht? Wenn es in der Bibel so ein zentrales Thema ist und Gott da alles dran hängt und der Jesus sagt, meine wahren Jünger sind die, die den Wille Gottes tun. Ja, Entschuldigung, wer hat ein Interesse, dass ich das nicht tue? Wer hat Interesse, dass das vernebelt wird? Doch bloß einer, der Teufel, der versucht, uns von diesen Wahrheiten abzuhalten. Lukas 12, 47. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt, auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wisst ihr, man muss ja einfach mal kindlich die Bibel lesen. Das wird bestimmte Konsequenzen haben, wenn man auch als Gläubiger der Wille Gottes nicht tut. Wisst ihr, und jetzt sage ich mal ganz ehrlich, was bei mir privat, gebe ich ehrlich zu, was bei mir das größte Hindernis für den Wille Gottes ist. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch ist, ich befürchte es. Das sind die seelischen Regungen. Das ist die Seele. Das ist meine Vorstellung. Das ist, wie ich es gern hätte. Das ist meine Vorstellung, mein Dickkopf, mein Herz, mein Hirn. Apostelgeschichte 21, 14. Das ist ja Folgendes. Paulus sagt, ihr weint und brecht mir das Herz, dass ich nicht nach Jerusalem gehen soll. Er weiß aber, dass der Wille Gottes ist, dass er nach Jerusalem geht. Und jetzt heißt es, da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Da ist selbst der Lukas mitgerissen worden. Wisst ihr, manchmal muss ich einfach auch mein Seelenleben zur Ruhe bringen. Ich muss einfach meiner Seele sagen, Entschuldigung, bei allem Verständnis für deine Gefühle, bei allem Verständnis für deine, Gedanken, für deine Motivation, der Wille Gottes sagt nein, also zu Deutsch sei still. Das ist jetzt bildlich gesprochen, da haben wir uns richtig versteht. Ich sage, jetzt muss man mit unserer Seele reden. Aber ich muss mir einfach bewusst sein, meine Seele will manchmal was anderes und die wollte was ganz Frommes. Sie wollte ihren Paulus erhalten. Und Paulus sagt nein. Und dann erst, als sie sich beruhigt, als sie nüchtern, sachlich werden, sagt sie der entscheidende Satz, des Herrn Wille geschehe. Wisst ihr, wenn wir bereit sind, wir dürfen kämpfen, wir dürfen auch kämpfen um Fragen, um Führungen in unserem Leben, wir dürfen uns sogar aufregen, wir dürfen aber letztendlich etwas nie vergessen. Letztlich muss über allem stehen dieser Satz, wenn das nicht dazu führt und mündet, dass ich am Schluss sage, des Herrn Wille geschehe, dann ist alles kein Wert. Wisst ihr, die Bibel sagt, ein Gläubiger ist ein Sklave Jesu Christi. Und das muss man auch den Leuten sagen wegen der Bekehrung. Wenn du dich bekehrst als Mensch, wenn du den Herr Jesus findest, wenn du die Vergebung der Sünde annimmst, wenn du dem Ziehen des Heiligen Geistes, wenn Jesus dich retten will, wenn du dem nachgibst und dich retten lässt vor ihm, dann bist du ein Sklave. Wisst ihr, man hat uns systematisch beigebracht, wir sind mündige Kinder und keine Sklaven. Kinder darf man noch sein, mündige Kinder, also mündig, aber Kinder. Alle Vorteile der Gotteskindschaft her mit. Aber das hat eine zweite Seite. Er ist nicht nur mein Retter, sondern er ist mein Herr. Und in dem Moment, wie er mein Herr ist er der, der das Sagen hat, und ich bin Sklave. Wisst ihr, wenn man den Gedanke sich verinnerlicht, ja, letztendlich der Wille des Herrn geschehe. Wisst ihr wo? Bei mir. Man kann leicht sagen, der Wille Gottes geschehe in Deutschland, dass das passiert. Ja, ist alles okay, Deutschland ist weit. Aber hier bei mir, privat, in meinem Herzen, da muss der Wille Gottes geschehen, und zwar massiv. 1. Petrus 3, Vers 17. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, den man nicht mag. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Wisst ihr, wenn der Wille Gottes es will, dann muss ich auch bereit sein, Nachteile zu haben. Dann muss ich bereit sein, Dinge über mich ergehen zu lassen, die mir nicht gefallen. Auch als Gläubiger. Wisst ihr, wir haben so heile Weltsicht. Wir haben so eine Sicht, wie ich sie früher aus deinen schwärmerischen Kreisen kenne. Wer Gott dient, dem geht es gut. Ja, wo steht das in der Bibel? Ich habe mal einen Referenten vom Evangelischen Jungen Männerwerk gehabt, der mit uns damals zusammengeschafft hat. Und der hat uns junge Leute, der war auch viel älter wie mir und auch viel länger bekehrt, aber der hat uns junge Leute gesagt, wisst ihr, sind wir mal ehrlich, seit ich mich bekehrt habe, habe ich Probleme. Viele Probleme, die ich als Ungläubiger gar nicht hatte, die habe ich jetzt. Dafür habe ich wieder andere Probleme, die ich als Ungläubiger hatte, jetzt nicht mehr. Meine Ewigkeit ist geregelt. Ich habe Vergebung der Sünde. Ich kann mit der Schuld umgehen. Ich kann mein Leben qualitativ gestalten. Aber ich kriege Probleme. Ich kriege zum Beispiel Probleme, wenn ich bestimmte Dinge über mich ergehen lasse, wo die Bibel sagt, du musst es erdulden. Und die Seele ist doch so ein komisches Gerät. Die neigt doch zum Aufbegehren. Oder kennt ihr das nicht? Und das Aufbegehren der Seele kann Wut sein oder Depression. Depression ist auch nichts anderes wie umgedrehte Wut. Da richte ich meine Wut auf mich selber, auf die Umstände und quäle mich selber. Und wenn es zur Aggression kommt, ich bin einer der Vertreter von der anderen Seite, von der aggressiven Seite, da richtest du das auf die Menschen. Aber es gibt genauso andere Leute, die haben genau den gleichen Frust und die treten in sich rein. Beides arme Geschöpfe. Beide brauchen wir die Erlösung, beide brauchen wir Jesu Blut zur Reinigung und beide brauchen wir das Kreuz, dass wir frei werden von dem. Das ist oft nicht eine Sache mit einem Glaubenssatz, das ist oft ein Prozess, wo ich zuerst wieder, wisst ihr, das kommt es mir heute Morgen an, wo ich zuerst wieder meine Seele ausrichte, steuere, in die richtige Haltung bringe, um letztendlich sagen zu können, des Herrn Wille geschehe, egal was er ist. Ist und da dazu, das ist mir richtig, ich sage mal, dramatisch bewusst geworden, weil ich sehe, wie der Mann vorging. Ich habe dann ein paar dieser Gläubiger angesehen und die waren oft immer viel schwächerer Umfeld wie wir. Die hatten nicht einmal oft eine ganze Bibel, später haben sie dann eine gehabt. Die hatten oft nicht einmal ein bisschen Luft zum Leben, weil sie dauernd gepresst wurden. Und wir dürfen nicht vergessen, was der Herr Jesus im Garten Gethsemane für einen furchtbaren Kampf hatte. Er hat kämpfen müssen. Finsternis hat ihn auch angegriffen. Er war unter furchtbarem Druck und sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wo es um den Kelch ging. Und der Kelch war bitter. Der Kelch war das Bezahlen aller Sünder, aller Menschen. Es war das Tragen des Fluches. Es war eine Katastrophe. Wisst ihr, von daher einfach die Frage, bin ich jetzt als Mensch bereit, dem Wille Gottes nochmals die Rolle einzuräumen, die er hat in der Heiligen Schrift? Bin ich bereit, nochmal nach dem Wille Gottes zu fragen, einfach, Herr, gut, dann fängt es an, jetzt muss man zuerst mal gucken, was ist der Wille Gottes? Wisst ihr, das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, ich habe das ja schon früher sehr stark betont. Es gibt einen Wille Gottes, aber dieser Wille Gottes hat zwei Seiten. Das steht jetzt nicht in der Bibel, der Wille Gottes hat zwei Seiten, sondern man sieht es, wenn man es beobachtet. Er hat zwei Seiten. Er hat sogar drei Seiten, weiß ich seit gestern Abend, habe ich auch nicht gewusst. Die zwei Seiten des Wille Gottes, die sind einmal so, dass es einen allgemeinen Wille Gottes gibt, der ist für alle gleich. Das heißt, es gibt einen Wille Gottes, den die Bibel beschreibt, da brauchst du nicht überlegen, ob er für dich gilt. Das sagt die Bibel ganz klar, der ist für alle Menschen, für alle Gläubigen. Und dann gibt es einen Wille Gottes, der ist bloß für mich. Das ist die individuelle Führung, das ist nur eine ganz kleine Spitze. Und ich habe schon festgestellt, wenn der Teufel die Gläubigen nicht so weit bekommt, dass sie nach dem Wille Gottes fragen, dann beeinflusst er sie so stark, dass sie sich nur um den kleinen, minimalen Teil des persönlichen Willens Gottes dreht und den Wille Gottes für alle Gläubigen, das Allgemeine, was für uns alle gilt, einfach übersehen. Das ist einer der raffiniertesten Tricks. Mir ist klar geworden, dass wenn ich nicht der allgemeine Wille Gottes tue, dass ich meinen speziellen Wille Gottes, den Gott für mich hat, oft gar nicht erkenne, weil ich nämlich an den anderen Punkten 27-fach ungehorsam bin und bevor ich den nicht aufhebe, zeigt es mir Gott gar nicht. Wisst ihr, überlegt euch einmal, manchmal ist es auch so, dass Gott mir gar nicht zeigt, was der Wille Gottes für mich ist, weil ich nämlich gar nicht bereit bin, der allgemeine Wille Gottes zu tun. Warum soll mir Gott den denn zeigen, wenn ich nicht einmal bereit bin, der allgemeine Wille Gottes zu tun? Da tickt es bei uns manchmal ganz krumm. Entschuldigung, der Ausdruck, aber da sind wir ganz verdreht manchmal. Jetzt ist halt die Frage, was ist der Wille Gottes allgemein? Ich will jetzt gar nicht reden, dass die Bibel sagt, die Schöpfung war der Wille Gottes, von daher kannst du jede Evolution begraben. Dass er sagt, die Inspiration der Heiligen Schrift war der Wille Gottes, von daher hat ein wahrhaft wiedergeborener Gläubiger hat Ehrfurcht vom Wort Gottes, wie der Wilhelm Busch gesagt hat, ohne Theorie. Den hat man mal gefragt, ja, was glauben Sie denn? Da hat er gesagt, ich glaube einfach, dass alles stimmt, was da drin steht. Und ich denke, das ist die Haltung eines wahren Gläubigen. Und jetzt kommen wir halt zu einem Punkt und ich denke, das ist ein zentraler Punkt. 1. Timotheus 2,3 sagt die Bibel ganz klar, was ist der Wille Gottes? Und er sagt hier, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, unser Erkenntnis, da steht im Griechischen Vollerkenntnis, der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wisst ihr, das ist schon mal das Zentrum des Willens Gottes. Das heißt, wenn du mit einem anderen Menschen zu tun hast oder mit dem redest oder mit dem letztendlich Kontakt hast, dann muss dir bewusst sein, der Wille Gottes für den Menschen, der jetzt noch nicht gläubig ist, ist, dass er gerettet wird. Ich muss nicht sein Niveau verbessern. Ich muss nicht sein Leben verbessern. Das kommt als Folge von der Errettung. Ich muss ihm nicht die Lehre Jesu Christi als neues Gesetz reindrücke, sondern ich muss ihn zuerst schon mal so weit bringen, dass er sich von meinem Jesus retten lässt. Der Wille Gottes ist, dass er sich retten lässt. Und das ist schon mal ein Zentralpunkt. Gott will, dass alle gerettet werden. Und wenn man das begreift, dann ist eigentlich auch letztendlich das Verhältnis zu den Menschen draußen ist ein anderes. Wegen dem brauchen wir jetzt nicht krankhaft evangelisieren, das sagt die Bibel auch nicht. Sondern sie sagt, einfach, er muss bereit sein, Rechenschaft abzulegen. Und der Jesus sagt auch ganz klar in den Evangelien, er ist gekommen, die Menschen zu retten, die Verlorenen zu retten. Ihr kennt die Geschichte aus dem Lukas, als da die Freiherr Kinder kommen. Entschuldigung, nicht die Freiherr Kinder, das war beim Elisa. Als hier die Menschen nicht pariert haben, als die Jünger sagen, lass wie bei der Geschichte mit den frechen Kindern, beim Prophet, lass Feuer vom Himmel fallen. Also sie wollten praktisch, dass dasselbe passiert wie im Alten Testament, wo ein Prophet das Gericht über die Kinder rief. Und da sagt der Jesus zu ihnen, wisst ihr nicht, wes Geistes ihr seid? Wisst ihr nicht, dass ich gekommen bin, die Menschen zu retten und nicht sie zu verderben? Ich will sie nicht verderben, ich will sie retten. Wisst ihr, das muss immer klar sein. Was hat der Herr Jesus für ein Ziel? Er will die Menschen retten. Und wenn das einmal klar ist, dann muss man sehen, dann ist einmal eines vorgegeben im Leben der Gläubigen. Und jetzt sagt Hebräer 10, 10 und 14, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer oder einer einzigen Darbringung hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Jetzt geht die Bibel davon aus und sagt, die Errettung geschieht nur aufgrund des vollkommenen Opfers. Wisst ihr, es ist auch klar, dass wir eine verengte Sicht haben, wenn wir mit Menschen reden. Wir dürfen nicht anfangen, mit ihnen fromm rum zu diskutieren. Das bringt nichts. Bringt auch nichts, wenn man da über die Evolution rum diskutiert. Sondern muss ich ihnen sagen, weißt du, dein Problem ist, dass du gerettet wirst. Und der Wille Gottes ist, dass du gerettet wirst vom Herr Jesus. Und um dich zu retten, hat Gott ein vollkommenes Opfer geschaffen. Du kannst da gar nichts tun. Er hat es von allein getan. Du bist nur ein Nutznießer dieser Sache. Du selber musst einmal zuerst gar nichts tun. Das Einzige, was Gott dir befiehlt, heißt, tu Buße und glaube. Du musst nur deine Gesinnung ändern. Du musst bereit sein, Gott zu glauben, was er hier sagt. Du musst bereit sei zu glauben, dass der Wille Gottes ist, dass du aufgrund des Opfers Jesu gerettet wirst und nicht aufgrund deiner Taten. Wenn du das im Glauben annimmst, dann wirst du gerettet. Also muss einfach die Leute sagen, es ist an für sich einfach. Gott hat ganz klar auch gesagt, was er will. Jakobus 1,18 sagt nochmals das Gleiche, auf eine andere Art. Also es geht wie ein roter Faden durch die Bibel durch, wo sie einfach sagt, der Wille Gottes ist für uns Menschen zuerst einmal allgemein. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Der Wille Gottes ist Wiedergeburt. Wenn einer sagt, willst du mich bekehren? Sage, jein. Ich will dich bekehren. Aber bekehre ist gar kein Problem. So, das Problem ist, dass du dich aufgrund der Wirkung des Heiligen Geistes, wenn Gott dein Herz angeht, so bekehrst, dass nämlich das Entscheidende geschieht. Ich will, dass du wiedergeboren wirst, dass der Jesus dich retten kann, dass er sich dir der Heilige Geist geben kann, dass er dich retten kann. Wisst ihr, die Bibel ist so eindeutig, sie sagt, der Wille Gottes ist Rettung des Sünders, der Wille Gottes ist vollkommene Opfer, der Wille Gottes ist letztendlich, dass es über Wiedergeburt geschieht. Und dann sagt er so, und wenn ihr jetzt gläubig seid, 1. Johannes 3, 23, dann ihr Gläubigen ist der Wille Gottes für uns, das ist jetzt für uns. Und das ist der allgemeine Wille Gottes, da kann man jetzt nicht sagen, der gilt für den Karl Hermann, aber der Harald gilt er nicht. Begreift er? Oder dass man sagt, die Verheißung gilt bloß von Harald, aber von Karl Hermann nicht. So ist der Mensch. Das war alles, was ich jetzt sage, ist für uns alle pauschal, ohne Ansehen der Person. Da sagt die Bibel, das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Glauben, Liebe ist der Normalzustand der Gläubigen. Das ist Normalzustand. Mir würde das schon reichen, ist euch klar? Wenn ich das 100% verwirklichen könnte, würde es mir reichen. Aber es ist der Wille Gottes. Glaube. Sind wir ehrlich, Geschwister. Ich rede jetzt gar nicht zu den Ungläubigen. Wisst ihr, wenn ein Ungläubiger in unserer Mitte ist, muss klar sein, der Wille Gottes für dich ist, dass du dich bekehrst. Der Wille Gottes ist, dass der Herr Jesus dich rettet. Aufgrund des Opfers, das ist klar. Aber der Wille Gottes für uns ist, dass wir im Glauben zuerst leben. Geschwister, ehrlich, wie viel Unglaube nistet sich im Lauf eines Tages, vom Morgens bis zum Abends in unserem Leben ein? Wie viele negative Erfahrungen haben wir gemacht? Wisst ihr, ich bin eigentlich kein missgünstiger Mensch. Ich bin auch gar nicht so kritisch, wie es vielleicht manchmal rauskommt. Aber etwas habe ich beobachtet. Der Unterschied von den frommen Reden in der Gemeinde, aber wenn man Gebetsanliegen weitergibt oder wenn man Nöte weitergibt und das, was die Leute mir direkt ins Gesicht sagen, schon Unterschied. Schon Unterschied. Das hört sich immer fromm an. Ich muss manchmal denken, oh, warum sagt er, wie es wirklich ist? Wisst ihr, wie die Leute hingehen und radikal sagen, er hilft mir nicht. Kennt ihr das? Kenn ich. Geht mir auch schon so. Er hilft mir nicht. Ich will nicht mehr. Das ist das, was wirklich passiert. Von daher bin ich ein bisschen allergisch gegen fromme Reden. Ich kenne das und ich weiß, was das ist. Das ist genau das, wo der Teufel versucht, der Wille Gottes, dass wir in kindlichem Glauben leben, weil er das zerstören will. Das ist das Wirken des Teufels, der nicht will, dass wir kindlich glauben. Dass man sagt, Herr, wenn es jetzt dein Wille ist, dass ich hier unten durchgehe, obwohl es mir an der Rand geht des Zerbruchs, dein Wille geschehe. In dem Wissen, 1. Korinther 10, 13, du wirst nie zulassen, dass ich versucht werde über meine Kraft. Ich glaube auch das. Wisst ihr, an dem Punkt setzt der Teufel mit allen Waffen zum Frontalangriff an, dass wir diesen kindlichen Glauben lassen. Das ist aber ein Zentrum des Willens Gottes für jeden von uns. Wisst ihr, und wenn man dann sagt, ja, du hast gut rede, was denkst du, wie ich enttäuscht bin? Dann muss ich sagen, Entschuldigung, was ist denn Enttäuschung? Ich wurde getäuscht, ich hatte falsche Meinung, hatte falsche Vorstellung. Egal, wo die herkommt, aus meinem Hirn oder aus einem anderen Hirn. Und jetzt fliegt es auf und jetzt merke ich plötzlich, was richtig ist und dann bin ich enttäuscht. Das heißt, ich bin zuerst einmal geschockt. Das ist ein Normalzustand. War ich schon oft. Die Frage ist halt, wenn ich enttäuscht bin, was mache ich denn? Gehe ich dann hin und sage, du Narr, Karl Hermann, du Narr, geh hin, 1. Petrus 3, 23, geh zurück zum biblischen kindlichen Glauben oder was tust du? Wisst ihr, und die zweite Bedingung von hier, dass man mit Liebe, mit den Gläubigen zusammenlebt, das geht gar nicht, wenn das Erste nicht stimmt. Wisst ihr, das ist mir schon lang klar. Das sind Ketten und oft fällt das erste Glied. Wenn das nicht sauber ist, kannst du den Rest nicht. Ja, dann kommen natürlich die Psychos, die sind ja ganz schlau
und sage, zuerst einmal, wenn in der Bibel steht, du musst den anderen lieben wie dich selbst, musst du dich zuerst einmal kräftig selber lieben, dass du den anderen lieben kannst. Kennst du natürlich so ein dummes Geschwätz, weil wenn der Mensch etwas perfekt beherrscht, dann die Eigenliebe. Niemand ist so perfekt in der Eigenliebe wie der Mensch. Das brauchst du denen nicht beibringen, sondern du musst ihm beibringen, jetzt in kindlichem Glauben so frei von sich selber zu sein, dass du den anderen lieben kannst. Wisst ihr, und das sind so Zentren des Willens Gottes, die gelten für uns alle. Und da brauchen wir gar nicht drum herum machen. 1. Thessalonicher 5,18 ist genau das Gleiche. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Habt ihr das gelesen? In allem dankbar. Ich habe das noch nicht oft Prediger gehört. Wisst ihr, die Bibel geht davon aus, selbst wenn es noch so dreckig geht, der Normalzustand eines Gläubigen ist dankbar. Wisst ihr, es ist doch herrlich, wenn du morgens die Augen aufschlägst, wenn es noch so dreckig geht, du bist dankbar, du bist noch da. Es gibt Menschen, die dem Morgen nicht mehr da sind. Du bist noch da, du lebst noch. Du kannst sagen, ich habe so viele Probleme, sage, und trotzdem sind deine Gesamtverhältnisse immer nur so, im Vergleich zu anderen Menschen geht es immer nur einigermaßen ordentlich. Du kannst doch überleben, was willst du? Niemand mag mich, sage, ja, das mag sein, aber es ist auch wurscht, weil die Bibel sagt, ja, warum ist der Mensch immer so krankhaft drauf aus, dass ihn alle mögen? Wenn du willst, dass man dich liebt, dann musst du einen Hund kaufen. Wisst ihr warum? Nee, es ist kein Spott. Ich meine es ernst. Mein Hund ist jetzt gestorben. Ich sehe jetzt erst die Lücke, die er hinterlassen hat. Weißt du, ein Hund ist ein Tier, das von einer unsinnigen Treue beseelt ist. Und er honoriert es unendlich, dass du ihm Fresse gibst. Er honoriert es unendlich, er hat eine Hackordnung, eine genaue, dass du ihm Wasser gibst. Er honoriert zum Beispiel, bei unserer Familie war eine genaue Hackordnung. Er hat die geliebt, die ihm das Essen gegeben haben. Er hat die besonders geliebt, die mit ihm fort sind. Da hat er auch meine Frau geliebt, die jahrelang das getan hat. Und da liebt er die. Und wenn der dich sieht, dann wedelt er. Und du kannst sicher sein, dass der nicht heuchelt. Und wenn du Zuwendung willst, das wird dir ein Hund geben. Aber jetzt sag ich es mal hart. Du verlangst vielleicht etwas von den Menschen, dass sie oft nicht in der Lage sind zu geben. Du verlangst es vielleicht von deinem Ehepartner und der kann gerade gar nicht. Oder von deinen Kindern. Oder von deinen Eltern. Und die können selber nicht, weil sie gerade selber im Elend sind, wisst ihr. Jetzt muss ich sagen, wer durchbricht diesen Teufelskreis? Es gibt bloß einen. Der gläubig 1. Johannes 3,23 erfassen kann. Der beginnen kann bei Herrn Jesus als mühseliger und beladener abzuladen, der hingehen kann und dann letztendlich das, was er meiner Seele tut, für sich annehmen kann, der das erlebt. Und dann wird er in der Lage sein, dem anderen zu helfen und ihn zu lieben. Und dann kommt nämlich das Nächste, dann wirst du sogar dankbar sein. Das ist alles der Wille Gottes. Aber wir müssen beginnen, in die kleinen Schritte das zu tun. Wisst ihr, wir haben uns daran gewöhnt, ich behaupte das, als langjähriger Erfahrungswert. Ich habe einfach über die Jahre gemerkt, wie die Gläubigen enttäuscht sind und dann, die sagen das ja oft nicht. Wisst ihr, da gibt es Leute, die sind ehrlich, die sagen das. Und da gibt es andere, die sagen das nicht, weil sie genau wissen, dass sie dann letztendlich ihren Ruf kaputt machen. Die sagen dann nicht, so und so ist es. Ich bin auch ein bisschen von der Sorte. Ich schmier auch jedem alles aufs Brot. Aber oft tobt in der Seele ein Kampf, wo letztendlich die Leute, wenn man ehrlich ist, zugeben, eigentlich bin ich frustriert vom Reich Gottes. Eigentlich bin ich frustriert von Gott. Ich bin frustriert von meinen Mitgläubigen. Und ich bin am meisten frustriert von mir selber. Wisst ihr, wenn man das nicht im Glauben beim Herr Jesus, der ja letztendlich der Erlöser ist, der für das gestorben ist, der hier das perfekte Szenario, die perfekte Lösung geschaffen hat. Wenn ich das nicht abgelegt kriege, dann hört das Elend nie auf. Also einer muss den Teufelskreis durchbrechen. Und ich kann nur eines empfehlen, tu es selber. Ich kann es für niemanden tun, als für mich selber. Ich muss den Teufelskreis durchbrechen und muss hingehen und ihm letztendlich kindlich vertrauen und dann glauben, dass der Wille Gottes Und wisst ihr, was in der Bibel steht? 1. Johannes 5, Vers 15, 14 und 15. Alles, was wir bitten im Wille Gottes, wird er tun. Ist euch das klar? Alles, was hier geschrieben steht, was ich jetzt gelesen habe, was Gott von mir will, wenn ich da im Gebet komme, habe ich eine offene Tür, weil ich letztendlich unterm Strich im Wille Gottes bete. Wo es natürlich nicht funktioniert, möchte ich gleich sagen, wenn ich eine verdeckte Bitterkeit oder verdeckte Sünde im Herzen halte, dann ist die Gebetserhörung geblockt. Aber sobald ich als normaler Gläubiger, der im Lichte wandelt, komme und diese Dinge ernst nehme und sie tun will, und da fängt es doch schon an, dass man es gar nicht tun will, wenn man sich nicht drum kümmert. Vielleicht, wenn man es nicht, ich will gar nicht immer sagen, es sind die Bösen, es sind die Lauen, sondern es ist oft so, im Alltagskampf rutscht dir das durch, du denkst nicht mehr dran. Darum lesen wir ja die Bibel, da wir dauernd erinnert werden. Und sobald ich wieder beginne, das ernst zu nehmen und mich darum zu kümmern, dann kommt die Lösung, weil die Bibel hat eine perfekte Lösung. Und dann sagt die Bibel, dann bist du sogar so frei, muss man sich vorstellen, denn das ist der Wille Gottes, dass er durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. 1. Petrus 2, 15. Sagt dann sogar, ist der Wille Gottes, dass du Gutes tun kannst. Ist ja gewaltig. Das ist so, jetzt sage ich es einmal vorsichtig, auf der Bank sagt man immer, Innerverhältnis, Außerverhältnis, das ist im Recht, das ist ein Rechtsbegriff. Innerverhältnis, Außerverhältnis, das ist Außerverhältnis, das ist noch außer. Aber es gibt ein Innenverhältnis, etwas, was nur meine Seele weiß, was nur mein Hirn weiß, was nur mein Geist weiß und natürlich, wer es auch weiß, ist der allwissende Gott und der Herr Jesus, der das Herz des Menschen kennt. Und das ist Innerverhältnis und da gibt es auch einen Wille Gottes. 1. Thessaloniker 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, und dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Das heißt Heiligung. Wisst ihr, Heiligung hat immer auch eine Außerwirkung. Aber Heiligung beginnt zuerst im Innerverhältnis, in meinem Herzen, im innersten Kern, wo ich nämlich in Gedanken die Sünde begehe oder nicht begehe. Da fängt es an und ich habe festgestellt, dass ich meine Gedanken kontrollieren kann. Ich bin einmal jahrelang eingeschlafen, ist kein Geheimnis. Ich bin jeden Abend des Bettenhauses gleiche gedacht. Ich habe mir Seitenwürstchen mit Kartoffelsalat vorgestellt. Das ist jetzt kein sehr intelligenter Traum, aber er war kein sehr sündiger Traum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit diesem Traum gar nicht schlecht geschlafen. Funktioniert heute noch übrigens, wenn es sein muss. Wisst ihr, ich kann das kontrollieren. Ich kann aber auch im Bett liegen und kann Probleme wälzen. Ich kann im Bett liegen und kann Hass schieben. Ich kann im Bett liegen und unreine Gedanken treiben. Ich kann im Bett liegen und sündige Gedanken haben. Geht alles. Ist doch kein Problem. Ich habe da gewisse Macht über meine Gedanken. Wisst ihr, da fängt es Heiligung, dass ich meine Gedanken kontrolliere und sage, was ist der Wille Gottes? Will Gott das? Will er es nicht? Wisst ihr, das sind oft ganz, 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 ganz kleine Dinge. Und 1. Thessalonicher 4, 7 sagt er, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Reinheit, das kann man willentlich, wenn man die Erlösung annimmt und sagt, Herr, dein Opfer, indem man sich mit für Christus gekreuzigt hält, indem man Gläubiger kann das, er hat den Geist des Glaubens, er kann sich hier wehren, er kann zurückschlagen. Und der Ungläubige, der hat da eine schlechte Karte, er kann nämlich nicht. Entschuldigung, der Ausdruck. Und man muss es einfach jetzt mal ganz sachlich, nüchtern sehen. Es ist der Wille Gottes Heiligung. Wisst ihr, wie die Heiligung geht? Die geht ganz einfach. Der Geist wird bei der Wiedergeburt wiedergeboren. Das ist die Heiligung des Geistes. Und da wird unsere Gesinnung verändert. Und die Bibel sagt, jetzt kann ich auch diese Gesinnung, die ich habe, die kann ich beschmutzen. 2. Korinther 7, 1. Der Kampf um die Heiligung geht in meinem Gefühls-, in meinem seelischen Bereich. Seele ist neutral, kann gut oder schlecht sein, aber da geht der Kampf. Und die Heiligung des Leibes, da müssen wir uns ganz, ganz nüchtern sein, die geschieht letztendlich über den Seelenbereich. Wenn meine Seele sauber ist, meine Gedanken und meine ganze Motivation, dann werde ich mit dem Körper keine Sünde begehen. Und das Elend, das der Körper mich reizt, letztendlich, und da gehört auch Alkohol dazu, da gehört alle die Süchte dazu, dass der Körper mich reizt, Das hört erst auf nach der Auferstehung, das muss uns klar sein. Und ich muss den Kampf im seelischen Bereich gewinnen. Und dazu muss ich einfach den Wille Gottes akzeptieren, dass das der Wille Gottes ist, ganz praktisch das zu tun. Wisst ihr, und jetzt kommt eben etwas, was wir gerne ein bisschen verdrängen. Im Epheser 5 ist ein riesiges Kapitel, dass wir Nachahmer Gottes werden sollen, was wir tun sollen. Da sagt er, kein dummes Geschwätz, keine Witzelei, kein Unzug, keine Unreinheit, kein Götzendienst, keine leeren Worte machen und andere dadurch zu verführen. Also er zeigt hier einfach auf, wo die Gefahrenquelle sind. Und er sagt, wir sollen als Kinder des Lichts wandeln. Und er sagt er ganz konkrete Erweisungen. Mann, mach du das, Frau, mach du das, Kind, mach du jenes. Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende. Das ist auch alles Wille Gottes. Und das ist mir bei dem Petrus Waldus aufgefallen. Wisst ihr, was er einfach gesagt hat? Aus mit der Diskussion, aus mit dem Geschwätz, aus mit der Theorie. Ich tue das jetzt einfach. Ich bin sehr stark gehockt, habe Luft geholt, habe gesagt, so einfach ist das. Ja, der ist einfach hingegangen und hat es getan. Die Bibel sagt in 2. Korinther 4, Vers 13, wir haben den Geist des Glaubens, wir haben das vollkommene Opfer. Wenn ich den Wille Gottes sehe und in kindlichem Gebet hier dafür das Kreuz und das Blut in Anspruch nehme und dann handle, dann kann ich's, wenn ich will. Ich habe Rittweger gar nichts. Es hängt an mir, ich bin das Problem als Gläubiger. Und ich kann den Wille Gottes tun, ich kann ihn ausführen, ich kann alles, was hier geschrieben steht, kann ich tun. Und die Bibel sagt, du bist in Römer 6, Abvers 19, du bist ein Sklave dessen, dem du dich hingibst. Bin ich ein Sklave Jesu Christi und bin bereit, seinen Wille zu tun, dann wird auch das, was ein Sklave Jesu Christi tut, nämlich das Gute, wird geschehen. Dann werden die Werke, die vor Grundlegung der Welt bereitet sind, bei mir ausgelöst. Bin ich aber ein Mensch, der das nicht will und nach meiner Seele geht, nach meinem Fleisch, nach meinem Ich, nach meinem Ego, nach meinem Verstand, nach meinen Vorstellungen, dann wird automatisch, das ist normal, wird der Teufel versuchen, diesen Bereich, der, wenn er von Gott kontrolliert ist, gut ist, wird der Teufel versuchen zu infiltrieren, zu unterwandern mit Gedanken. Das wird ihm gelingen. Und dann plötzlich tust du Zeugs, was du nicht willst. Und wenn du das lang genug tust, hast du dich daran gewöhnt. Und man muss sich zuerst wieder abgewöhnen, was man tut und was man nicht tut. Ganz Herr Jesus hat gesagt in Johannes 7, Vers 17, wenn ihr wissen wollt, ob das alles stimmt, was auch er sagt über diese Dinge, sagt, dann müsst ihr einfach den Wille Gottes tun, was dieser Petrus Waldus gemacht hat. Tu es einfach und dann wirst du selbst stimmt. Und es stimmt. Ich habe es auch schon ausprobiert. Es funktioniert. Ich ärgere mich dann immer, wenn ich mich nach Jahren oft erwische und sage, wieso bin ich jetzt hier wieder abdriftet? Wieso hat es nicht geklappt? Es ist oft so, es ist reine Dummheit. Reine Schusseligkeit. Reine Hektik. Wisst ihr, der Teufel wird in der Bibel als der Treiber beschrieben. Der dich dauernd hetzt, der dir selbst, wenn du normal sagst, jetzt habe ich ja eigentlich Zeit, der dich selbst in der Freizeit noch so hetzt, dass du keine Ruhe hast. Wisst ihr, warum er das macht? Dass du ja nicht beginnst, über den Willen Gottes nachzudenken. Dass du ja nicht beginnst, zu überlegen, was ist jetzt richtig. Dass du ja nicht diese Glaubensschritte tust. Es ist nur eine Frage der Zeit, wenn man das alles ignoriert, bis man irgendwo dann der erste entscheidende Fehler macht. Dann macht man den zweiten Fehler, der dritte, der vierte und irgendwann hast du eine Katastrophe. Ist mir auch schon passiert. Dann habe ich versucht, verzweifelt das rückzudrehen und oft kannst du es nicht mehr zurückdrehen, weil es geht nicht mehr. Weißt, es gibt Dinge, die sind vorbei. Es gibt Dinge, die kannst du nicht mehr ändern. Da muss ich sagen, gut, selber schuld. Aber dann kann man zu Jesus gehen und sagen, Herr, hier bin ich. Beginnen wir neu. Wie wenn nichts gewesen wäre. Ich bin jetzt bereit, dein Wille zu tun. Sprich, den Wille, den du geoffenbart hast, der Wille des Vaters im Himmel ist. Wenn man das will, dann muss man ja nicht fragen, wie erkenne ich diesen Wille Gottes, oder? Das steht im Neuen Testament, das steht in der Bibel. Das ist ganz klar geoffenbart. Da sagt die Bibel ganz klar, der Wille Gottes ist, ich will, dass ihr Folgendes tut. Das ist Gebot, das ist einfach das Gebot Jesu. Das ist das, was der Herr Jesus hier uns auch gegeben hat im Neuen Testament. Da brauche ich nicht überlegen, wie erkenne ich diesen Wille Gottes, da musst du nur lesen. Also den zu erkennen, ist kein großes Problem, du musst nur lesen. Das andere Problem ist, dieser klitzekleine Teil des persönlichen Willens. Was soll ich für einen Job annehmen? Was soll ich schulmäßig machen bei den Jungen? Was ist mit dem Beruf? Wohin gehe ich? Wen heirate ich? Heirate ich überhaupt? Was mache ich mit meinen Eltern? Kann ich sie mal ins Pflegeheim bringen? Kann ich sie selber pflegen? Das sind Fragen, die kommen dann später. Was ist hier? Jetzt geht der Mensch in der Regel so hin und sagt, oh, was kann ich? Das ist die typische Frage des Menschen. Was werde ich leisten können? Was kann ich? Was ist der richtige Weg, dass wir als Familie nicht untergehen? Was müssen wir tun? Merkt ihr? Ich, wir. Da muss ich fragen, was ist dein Wille? Und da fängt das Problem an, indem man nicht bereit ist, in diesen Dingen nach dem Wille Gottes zu fragen. Und sagt, Herr, du weißt, was ich kann und was ich nicht kann, aber jetzt komme ich zu dir und frage einfach, was ist dein Wille? Und jetzt sage ich was, was ich nicht gern sage. Der Wille Gottes stimmt oft, dieser persönliche Wille Gottes, nicht mit unserer persönlichen Frömmigkeit überein. Da kann es sein, dass Gott zu dir sagt, nein, eine Sache, wo du felsenfest überzeugt bist, das ist fromm, das ist geistlich, das ist der beste Weg. Es kann aber auch sein, dass er zu dir sagt, der Wille Gottes ist, dass du was anderes tust, wo du empört bist und sagst, das würde ich nie tun. Das kann auch mal bedeuten, dass man mal hart zu jemand ist und Nein sagt. Das ist auch der Wille Gottes. Guck, um das aus der Theorie zur Praxis zu bringen. Ich habe zwei junge Männer betreut. Der eine war ein Alkoholiker, der andere Kinderschänder. Der eine ist tot, vom anderen habe ich nie mehr was gehört. Ich habe die Zeit betreut. Im besten Willen, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe die ernstlich betreut. Wenn ich noch sowas mache, dann ist es richtig. Nach einer Zeit habe ich festgestellt, wie von dieser Arbeit immer mehr ein zerstörerischer Einfluss ausging. Ich habe gemerkt, wie die Leute über mich Macht bekommen. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Wie plötzlich denen ihre Zirkus, den sie vor mir abgezogen haben, anders kann man das nicht nennen, plötzlich sich auf mich negativ ausgewirkt hat, auf meine Ehe, auf meine Familie, auf die Kinder, auf meine Frau, das hat sich auf alle negativ ausgedrückt. Dann habe ich ernstlich vor Gott gerungen, was ist der Wille Gottes? Und dann kam von Gott her ganz klar, nein, hör auf mit dem. Ich habe dann aufgehört, es war richtig. Der Harald ist mit mir noch ins Helpcenter gefahren. Wir haben einen Mann noch in der Psychiatrie eine Woche zurückgelassen, so muss man sagen. Haben die Ärzte angebettelt, dass sie ihn, junger Mann, dass sie ihn behalten. Ich weiß nicht, gegen was die alles verstoßen haben, aber die haben auf jeden Fall ein erbarmendes Herz gehabt, weil sie gesehen haben, was passiert. Und wir haben gesagt, wir bringen ihn in ein christliches Heim, wo er versorgt wird. Und da war das schon vor Gott her klar, was zu tun ist und nicht zu tun ist. Ich habe dann zu dem jungen Mann gesagt, jetzt pass mal auf, wenn wir dich dahin tun, wenn du nicht parierst, und die Leute wissen, was das heißt, wenn du nicht parierst, du kannst tun, was du willst, wir holen dich nicht mehr. Es ist vorbei. Das ist das Letzte, was ich für dich hier tun werde. So war ich innerlich vor Gott her vollkommen sicher, dass es so richtig ist. Und so haben wir es gemacht. Nach einer Woche kam der Anruf, der Karl Herrmann soll ihn holen. Da habe ich gesagt, nö. Hat zum Leiter vom Helpcenter gesagt, nö. Ich habe gesagt, soll mit ihm schwätzen, er weiß alles, die Fronten sind klar. Gut, dass mir das hinterher Gewissensprobleme gebracht hat, nachdem er zwei Tage verschwunden ist, das ist auch klar. Aber es war richtig, wisst ihr, der Wille Gottes kann auch mal Nein heißen. Und jetzt ist ja die Frage, gut, okay, wenn das so heiß ist, der allgemeine Wille Gottes sehe ich in der Bibel, aber der spezifische Wille Gottes, wenn der so eine facettenreiche Art hat, wie erkenne ich ihn? Wisst ihr, jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Die Bibel sagt nicht wie. Ist brutal, oder? Wisst ihr, was es sagt? Sie gibt eine Regel und sagt, wenn du dich an diese Regel hältst, dann erkennst du ihn. Wie du den erkennst, weiß ich nicht. Ich kann euch viele, viele Arten von Wirken Gottes beschreiben, wie Gott mir den Wille Gottes geoffenbart hat, aber der war fast jedes Mal irgendwie anders. Römer 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. wie sowas heißt. Es ist fast nicht fassbar. Da steht in zwei Versen absolut sicher, wie man den Wille Gottes erkennt. Da sagt die Bibel, erstens, du musst dich Gott hingeben als lebendiges, wohlgefälliges Opfer. Das heißt, du musst ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer bringen. Das heißt, du musst dich hingeben. Du musst bereit sein, den Wille Gottes zu tun. Du musst bereit sein zu sagen, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich mache, was du willst. Das Zweite. Ich sage es jetzt in meinen Worten. Denke nicht wie die Welt, sondern lass dir gefallen, passiv, dass Gott dein Denken so beeinflusst durch die Bibel, durch den Heiligen Geist, durch sein Wirken, dass du innerlich erneuert wirst. Ist das der Fall, sagt die Bibel, dann wirst du alle drei Stufen des Willens Gottes, gut, wohlgefällig und vollkommen, erkennen. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, du musst zwei Bedingungen erfüllen, dass du den Wille Gottes 100% erkennst. Du musst zuerst einmal bereit sein, der allgemeine Wille Gottes zu tun. Das ist schon mal das Erste. Und beim Zweiten musst du einfach von deiner Gesinnung her bereit sein, dich hinzugeben. Und als Drittes, du musst bereit sein, dich von Gott korrigieren zu lassen, auch beim Bibellesen. Er korrigiert dich, dass du so denkst, wie er denkt. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du den Wille Gottes erkennen. Jetzt sind ja die Fronten klar. Ich erkenne den allgemeinen Wille Gottes von der Bibel. Ich erkenne den spezifischen Wille Gottes, indem ich eine dreifache Herzenshaltung einnehme. Und die dreifache, der dritte entscheidende Teil steht in Epheser 5, Vers 15 bis 17. Und da sagt er nämlich, Vers 17, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Du musst ihn überhaupt wollen. Wisst ihr, da fängt es an, ich muss den wollen, ich muss verständig sein, ich muss ihn suchen. Und Kolosser 1, Vers 9 sagt, du musst ihn sogar suchen in einer Art und Weise, wo du etwas willst. Und zwar, er sagt, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Das heißt, du musst voll Erkenntnis suchen. Du musst erwarten, dass Gott dir voll Erkenntnis gibt. Da steht Epignosis. Und Kolosser 4, 12 geht davon aus, dass ihr zur Fülle gebracht seid in allem, was der Wille Gottes ist. Du kannst sogar bezüglich des Willens Gottes in die Fülle gehen, auch von der Erkenntnis her, dass du es vollkommen verstehst, wenn du willst. Und jetzt kommen natürlich die vielen Varianten. Die Bibel sagt in der Offenbarung, ich habe vor dir gegeben eine geöffnete Tür. Manchmal zeigt dir Gott der Wille, indem er eine geöffnete Tür gibt. Manchmal bringt er dir bestimmte schwere Führungen, die du einfach durchleben musst. Es muss nur eines sicher sein. Du musst ihn von ganzem Herzen suchen. Du weißt aber, der Haken ist. Der Haken kommt immer am Schluss. Epheser 6, 6. Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Also nochmals, die Bibel sagt, du musst eine bestimmte Haltung einnehmen, dass du ihn überhaupt erkennst. Schon mal ganz, ganz wichtig. Dann der dritte Teil ist, dass du das wirklich willst. Du musst es wirklich wollen. Und dann kommen die nächsten Schritte. Und die nächsten Schritte sind relativ einfach. Du musst es von ganzem Herzen wollen. Du musst es ernstlich suchen. Du musst Fülle, du musst Erkenntnis suchen. Du darfst nicht wachsweich sein und so ein bisschen Wille Gottes machen. Und dann sagt die Bibel, und du musst bereit sein, es von ganzem Herzen zu tun. Dann ist gewonnen. Ich wiederhole. Der allgemeine Wille Gottes für alle steht in der Bibel. Wir müssen es nur tun. Da gilt natürlich genau das Gleiche. Beim Bibelleser ihn zu suchen, es wirklich zu wollen, wirklich um die Erkenntnis zu ringen und dann letztendlich auch bereit sei, das, was ich erkenne, das, was ich lese, von ganzem Herzen zu tun. Das ist schon mal ein Grundsatz. Ist einfach. Realisierung ist nicht einfach. Aber die Tatsache ist einfach. Das nächste ist, wenn es um die spezifischen Dinge geht. Was mache ich mit meinem Beruf? Was mache ich mit meiner Ehe? Was mache ich mit meinen Kindern? Was mache ich mit meiner Familie? Was mache ich überhaupt generell? Da sagt die Bibel, da musst du die Haltung einnehmen, dass du dich Gott hingibst. Und du musst eine zweite Haltung einnehmen, dass du dich innerlich erneuern lässt. Und der dritte dieser Schritte, dass du es von ganzem Herzen willst, Das gehört da genau dazu, dass du volle Erkenntnis suchst, dass du es wirklich ernst, dass du ernst machst. Und der letzte Teil ist ganz einfach. Du musst es von ganzem Herzen dann auch tun, wenn du es erkennst. Das gilt aber für beide. Und wenn wir das tun, dann lösen sich die Probleme unseres Lebens. Für den, der nicht bekehrt ist in unserer Mitte, löst sich natürlich in dem Moment, wenn er sich bekehrt. Dann tut er den Wille Gottes. Für uns lösen sich als Gläubige viele dieser elenden Zustände lösen sich auf, sobald wir bereit sind, den Wille Gottes zu tun. Was sagt der Paulus? Er sagt, wir haben uns bekehrt, der Herr Jesus hat uns gerettet, ein freies Gnadegeschenk, da konnte ich nichts dazu tun, ich habe das geschenkt bekommen, ich habe zu meiner Erlösung nichts dazu verdient. Ich wäre nicht in der Lage gewesen. Er gibt mir alles freiwillig und sagt, aber dann sollen die, die das Geschenk empfangen haben, ich sage es jetzt einmal frei, sollen nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Jetzt erwartet die Bibel, dass ich jetzt ihm lebe. Das heißt, der Wille Gottes tue. Und so kannst du sagen, so ist das Christenleben eigentlich relativ einfach, aber relativ konsequent. Wir sind eine Generation, wo man die Konsequenz, wo man die Zucht, wo man die Ordnung, wo man das alles abgewöhnt hat, wo man abgewöhnt hat, noch Regeln zu leben, das ist Zeitgeist. Wir müssen einfach beginnen, zur Bibel zurückzukehren und zu drehen. Soll ich ehrlich was sagen? Ich bin baff erstaunt gewesen. Wisst ihr, wenn du Kirchengeschichte machst, dann denkst du, ja, jetzt machst du das für andere. Du willst die anderen helfen, dass sie etwas erkennen, was sie vielleicht nicht wissen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass der Herr mich an dem Punkt erwischt. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wo ich gesagt habe, die dritte Seite. Es gibt beim Willen Gottes auch eine Freiheit. Guckt her. Im 2. Korintherbrief steht zum Beispiel, dass die, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Wenn ich das jetzt ganz ernst nehme, muss ich sagen, dann muss jeder, der berufen hat zu predigen, muss hauptamtlich gehen. Jetzt kommt auch der Paulus und sagt, aber ich habe von dem keinen Gebrauch gemacht, dass mir niemand meinen Ruhm zunichte macht. Es gibt auch bei mancher Erweisung, nicht bei aller, aber bei mancher, auch Dienst betreffend, habe ich eine gewisse Freiheit zu tun, was ich will. Nur muss ich die Konsequenzen tragen. Aber ich kann das. Also wisst ihr, von daher ist der Wille Gottes ganz klar allgemein fixiert, ganz klar speziell für mich, von Gott her, erkennbar. Und es gibt nur einen ganz kleinen Teil, wo ich eine gewisse Freiheit habe. Wenn ich das von ganzem Herzen will, alle drei Teile, wenn ich von ganzem Herzen der Wille Gottes tun will und ihn ernstlich suche und bereit bin, auch von ganzem Herzen zu tun, dann hat es kein Fehler mehr. Dann ist alles bestens. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an, weil du bereit warst, der Wille Gottes deines Vaters zu tun. Als du im Garten Gethsemane gekämpft hast, dass dein Schweiß wie Blutstropfen wurde, dass der Teufel dich vernichten wollte, dass du hier bereit warst, wirklich der Wille des Vaters zu tun, uns zu erlösen. Dafür beten wir dich an. Danke dir aber auch, dass du die Erlösung, dieses vollkommene Opfer gebracht hast, aufgrund von dem wir durch den Geist des Glaubens gehorsam sein können und der Wille Gottes tun können. Dass du uns auch die Mittel gegeben hast, dass wir uns hingeben können, dass wir uns erneuern lassen können, sodass wir den allgemeinen Wille Gottes 100% erkennen können in deiner heiligen Schrift in der Bibel. Und auch selbst der spezifische Wille Gottes, das, was du speziell für jeden von uns vorhast, dass wenn wir die richtige Haltung einnehmen, das ernstlich suchen, von ganzem Herzen wollet und dich ernst nehmet und nicht so halblebig vorgeht, sondern wirklich von ganzem Herzen es wollet, dass dann auch dein Wille offenbar wird. Und ich bitte einfach, gib uns auch Herzen, die dann bereit sind, das, was kommt, dann als Antwort zu tun. Du bist der hohe Priester, der unsere Schwachheit erkennt. Und so möchte ich auch dich einfach bitten, dass du dich unserer Schwachheit in diesen Dingen erbarmst. Amen.